Ja, wir kommen zum Endspurt unseres Gottesdienstes und ich habe zum Anfang eine Frage hier an die erste Reihe. Ihr seid immer noch hungrig, ne? Die Feste, wer hat sie gewollt, gemacht? Sind es Feste, die die Menschen angefangen haben, sich auszudenken? Oder waren die Feste, die wir aus dem Alten Testament kennen, von Gott angeordnet? Von Gott angeordnet, das war die richtige Antwort. Ja, wir haben einige Feste, die vor diesem Sukkot-Fest sind. Und ich möchte heute die Schwerpunkte ein wenig verteilen und zum Ende auf das Laubhüttenfest stehen bleiben. Es gibt drei Oberkategorien über diese sieben Feste, die angeordnet worden sind von Gott. Es ist einmal das Passafest, das Pfingstfest und das Laubhüttenfest. Zum Anfang müssen wir verstehen, wir sind in Sünde geboren. Kann mir einer das widerlegen? Wenn ja, soll er nachher auf mich zukommen und mir das Gegenteil beweisen. In Johannes 8, Vers 34, da heißt es, Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Inmitten der Gefangenschaft, wir haben letzte Mal den Auszug aus Ägypten gehört, bei der Taufe. Wir haben einen Auszug aus Ägypten erlebt, eine Bekehrung. Und kurz vor diesem Auszug, die letzte zehnte Plage, da hatte Gott ein Gericht angekündigt. Ein Gericht an die Ägypter. Die zehnte Plage war von Gott richtig krass. Als Mensch schwer zu verstehen. Er sagte, dass er die Erstgeburt jeder Familie vernichten möchte. Wer ist von uns hier der Erstgeborene der Familie? Könnt ihr euch vorstellen, wie viele hier nicht mehr da wären? Gott hat angeordnet, ein Fest zu feiern für die Israeliten und gesagt, nehmt euch ein Lamm, ein makelloses, bereitet es für das Fest Passa vor. Das erste Fest, was angeordnet worden ist, und sie hatten klare Anweisungen, wie sie das zubereiten sollten. Sie sollten dieses Blut, was aus diesem Lamm hervorkam, an die Türpfosten streichen. Und dieses Blut war der Freifahrtschein für diese Familie in diesem Haus. Dieses Blut war das Symbol für den Engel des Todes. Hier kann ich vorübergehen. Hier wurde das Gebot wahrgenommen. Passa bedeutet vorübergehen. Jesus ist unser Passa. Glaubst du das? Glaubst du, dass das Werk am Kreuz für dich gilt? Glaubst du, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist? Glaubst du, dass dieses Blut rettet? Ich hatte mich in die Erstgeborenen versetzt. Sie haben es als Gebot gemacht. Irgendwo war es ein Glaube, der Hausherr hat das geschlachtet, hat es zubereitet, hat es an die Türpfosten gestrichen. Aber Freunde, ich sage euch eins. Ich glaube, dem Erstgeborenen ging es anders als den Rest der Familie. Er musste Glauben haben. Er musste Glauben haben, dass der Engel des Todes vorüberzieht an ihm und ihm an Leben erhält. Und genau das ist eine Parallele zu heute. Glaube ich, dass Jesus mein Retter ist? Glaube ich an das, was er für mich getan hat? Das zweite Fest ist das Fest der ungesäuerten Brote. Und vielleicht kannst du damit nichts anfangen, was es auf sich hatte. Es hatte es damit auf sich, dass sie alles entfernen mussten, was gesäuert war. Und das war ein Symbol für uns heute die Sünde. Die Juden waren dazu aufgefordert, wenn sie das Passafest gefeiert haben, das Passa anzunehmen, sich auf das Fest der ungesäuerten Brote vorzubereiten, allen Sauerteig aus ihrem Haus zu entfernen. Für uns ist das alles richtig komisch, aber es war von Gott so angeordnet. Und wenn sie fertig waren mit der Reinigung in ihrem Haus, wo sie allen Sauerteig entfernt haben, wo sie die Schüsseln gewaschen haben, da gab es immer noch die Möglichkeit, sie hätten ja vielleicht was vergessen können. Deswegen gingen sie hin und beteten zu Gott und sagten, ich habe allen Sauerteig entfernt aus meinem Haus. Und wenn es doch noch einen gibt, den ich vergessen habe, so schmeiße diesen aus meinem Haus heraus. Und das ist so eine Parallele zu uns. Den Sauerteig der Sünde aus unserem Herzen herauszuwerfen. Wir sind, laut Korinther, rein vor unserem Gott. Rein, wenn wir das Passahlamm angenommen haben. Wenn wir es als Anspruch angenommen haben, sind wir rein vor Gott. Aber er ruft uns dazu aus, wir sollen den Sauerteig aus unserem Herzen rausschmeißen. Wir sollen uns reinigen. Wir sollen in Heiligung leben. Und das war ein Sinnbild, was sie damals gefeiert haben. Jedes Fest hatte immer eine Parallele auf Christus hin. Auf das, was zukünftig war. 1. Korinther 5, 6 bis 8, da lesen wir, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig fest feiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Christus, das Passahlamm, wurde ein für alle Mal geschlachtet. Für die Juden war das auch eine Hürde. Sie waren es gewohnt, jedes Jahr herzugehen und ein Opfer darzubringen für ihre Sünden. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin ein für alle Mal geschlachtet worden. Ihr braucht nicht mehr Opfer zu bringen. Das Fest der ungesäuerten Brote fordert uns auf zu einem Leben in Heiligung. Das Fest ist das Letzte, was zu diesem Passafest gehört. Es ist das Fest der Erstlingsfrüchte. Wir haben es erwähnt in dem Programm vorher, habt ihr es gehört, wenn ihr aufmerksam wart. Es war ein Fest, dass sie feiern mussten. Und wo ich das gehört habe, sie mussten die Erstlingsfrüchte ihm geben, da musste ich daran denken, Christus. Christus war die Parallele. Christus ist auferweckt worden als Erstling. Und ich finde das so genial, die Bibel, die ist so präzise in ihren Aussagen, in ihren Forderungen und in ihrem in die Tat umzusetzen. 1. Korinther 15, 20 bis 23, da lesen wir, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Zwischen Jesus und der Auferstehung und dem Pfingstfest musste Jesus in den Himmel fahren. Er musste in den Himmel fahren, damit wieder eine Verheißung ins Spiel kommen konnte. Denn er hat gesagt, wenn ich gehe, wird einer kommen. Und das war der Heilige Geist. Er kam, um in die Gläubigen Einzug zu nehmen. Er kam, um in uns zu wohnen. Das Pfingstfest wurde im dritten Monat Sivan gefeiert und das genau 50 Tage nach dem Fest der Erstlingsfrüchte. 2. Mose 2, 12, Vers 15, da heißt es, 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun. Denn wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum 7. Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Es ist hier wieder ein klares Gebot und Gott gibt hier die freie Entscheidung. Willst du dich daran halten und das ungesäuerte Brot essen, 7 Tage lang oder nicht? Bist du derjenige, der sich über das Gebot hinwegsetzt? Dann gibt er da das Gericht. Dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Es ist ein Gericht. Das Fest der ungesäuerten Brote war klar definiert. Und jeder hatte die Möglichkeit, sich dafür zu entscheiden, für das Gebot, für Gottes präzise Angabe oder auch dagegen. Jetzt kommt Jesus auf diese Erde und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Davon haben wir gehört in der Anbetung. Da heißt es in Johannes 6 von Vers 32 bis 35, wir lesen hier nur die Kernaussage, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. 1. Korinther 10, Vers 17, denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Das Opferfest, was die Israeliten damals feierten, es war ein Symbol auf die Gemeinde hin. Es war ein Opfer zweier Brote, die sie hin und her geschwungen haben. Und ich glaube, dass diese zwei Brote auch etwas symbolisierten. Es war das Geheimnis der Gemeinde. Das, was verborgen war für das Volk Israel. Das, was niemals möglich schien für die Jünger, für die Aposteln. Sie haben sich geweigert gegen diese Nachricht, gegen dieses Geheimnis, was ihnen im Nachhinein offenbart wurde. Ich glaube, diese zwei Brote symbolisieren diese zwei Völker. Es waren zwei ungesäuerte Brote. Einmal das Volk Israel und einmal das Volk der Heiden, die Nationen der ganzen Welt. Es war ein Geheimnis. Es war das Erbe, was Gott bereithielt, was noch verborgen war, was ein Geheimnis war. Und der Epheserbrief bringt es so deutlich auf den Punkt. Er sagt, wir hatten kein Bürgerrecht. Wir hatten keine Hoffnung. Wir waren ohne Gott. Das war unser Zustand vor diesem. Vor dem Geheimnis. Vor dem Werk Jesu Christi. Das 5. Fest hängt sehr stark mit dem 5., 6. und 7. Fest zusammen. Es ist einmal das Fest der Posaunen, es ist das Fest des Versöhnungstages und das Laubhüttenfest, das Sukkotfest, was wir gerade gehört haben. Es waren Feste, die sie übers Jahr gefeiert haben. Die ersten 3 Feste, die wir vorhin erwähnt haben, das Passafest, die ungesäuerten Brote, die Erstlingsgabe, die Früchte, haben sie im ersten Quartal, im ersten Monat gefeiert. Das zweite Fest im Monat Sivan, das Pfingstfest, wurde in der Mitte des Jahres gefeiert. Und das Laubhüttenfest wurde zum Ende des Jahres gefeiert. Die Priester benutzten Posaunen, um das Volk zu erinnern, Opfer zu bringen für ihre Sünden. Es war ein Rufen vor dem Versöhnungssabbat, vor diesem nächsten Fest, das angestanden hat. Der Versöhnungssabbat war die Sühnung für das ganze Volk, was nur der Priester machen konnte. Das ist der Unterschied zwischen dem Fest der Posaunen. Das Fest der Posaunen war an das Volk gerichtet. Sie wurden erinnert, sie wurden gerufen, Opfer zu bringen. Nachdem der Priester sich und seine Familie durch ein Opfer mit Gott ins Reine gebracht hatte, konnte er ein Los werfen über zwei Ziegenböcke. Der eine Bock war für Gott, der andere Bock war für Azazel. Schon mal gehört den Namen? Azazel war eine Bezeichnung für den Teufel. Sie riefen den Teufel mit diesem Namen an. Und der für Gott ausgelöste Bock wurde als Sündopfer geopfert. Dieser Bock war rein und den bekam Gott. Dieses Blut, was von diesem reinen Bock entstand, herausgenommen wurde, wurde dafür genutzt, um die Bundeslade zu besprengen, um den Vorhang zu besprengen, um den Räucheraltar zu reinigen. Es reinigte den Räucheraltar und versöhnte damit das Volk mit Gott. Im Laufe des Jahres kam das ganze Volk dahin. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum musste der Priester diesen Räucheraltar reinigen? Es war deswegen, weil dieses Volk das ganze Jahr über dahin gekommen ist, Opfer gebracht hatte, Opfer für ihre Sünden. Dieses Blut wurde auf den Opferaltar gespritzt und dieses Opferaltar war verunreinigt. Deshalb gab es diesen großen Versöhnungstag, diesen Versöhnungstag nach dem Fest der Posaunen, wo der Priester diese Aufgabe hatte, ins Allerheiligste zu gehen, wo er die Aufgabe hatte, die Schuld des ganzen Volkes zu sühnen mit einem Bock. Und die ganze Sünde von diesem Altar wurde dann auf diesen noch lebenden Bock gebracht. Es wurde auf diesen Bock gelegt. Und dieser wurde dann in die Wüste vertrieben. Es war ein Symbol dafür, dass Satan für die Sünde verantwortlich gemacht wurde. Und er wurde in die Wüste getrieben. Daher vielleicht dieser Ausdruck, wir brauchen einen Sündenbock. Nein, Satan hat die Sünde nicht hinweggenommen. Er wurde symbolisch beladen damit. Er wurde in die Wüste geschickt, damit er dort sicher besiegt wird. Die Wüste war der sichere Tod für diesen Bock. Dieser Bock sollte niemals mehr wieder zurück zu diesem Volk zurückkehren. Der Versöhnungstag war zeitgleich ein Gerichtstag für das Volk. Jeder, der seine Sünde dahin brachte durch ein Opfer, hat den Tag der Versöhnung erleben konnten. Aber jeder, der es nicht geschafft hatte, seine Sünden durch ein Opfer zu diesem Altar zu bringen, und dann dieser Versöhnungstag kam, er eingeleitet worden ist, hat seine Sünde nicht dahin gebracht. Er hat das Gebot Gottes missachtet. Er hat es mit Füßen getreten. Genauso, wenn wir das auch heute wieder eine Parallele ziehen. Wie gehst du mit den Geboten Gottes um? Bist du einer, der sagt, den Ruf Gottes brauche ich nicht zu folgen? Vielleicht bist du einer, der sagt, ich habe mit Gott reinen Tisch gemacht, aber Thema Heiligung geht mich gar nichts an. Dann bekommst du ein Problem, denn niemand wird Gott schauen ohne Heiligung. Und das symbolisiert auch dieses Volk. Dieses Volk hatte auch die Aufgabe, diesen Menschen zu verstoßen, der sich nicht vor Gott demütigen wollte. Als dieser Versöhnungstag, als dieses Posaunenfest vorbei war, kam das Laubhüttenfest. Und Becky sagte mir gestern, du kannst dir nicht vorstellen, wie das abgeht in Israel. Die Leute feiern dieses Fest. Sie freuen sich auf dieses Fest. Und ich dachte mir, was ist deren Freude? Aber wenn wir überlegen, wenn Menschen oder wenn du die Vergebung der Sünden hinter dir hast, wie hast du dich gefühlt? Dein Herz war übersprudelnd. Es war etwas, was du noch nie zuvor erlebt hast. Und genau das war ihr Zustand. Sie haben reinen Tisch mit Gott bekommen. Sie waren wieder gerecht vor Gott. Sie waren frei. Sie haben ihre Sündenschuld abgeladen. Und das war Ausdruck ihrer Freude. Dennis, der sich letzten Sonntag bekehrt hatte, hatte mich mehrfach auch in dieser Woche angeschrieben. Es war der Einzige, der mich angeschrieben hatte. Aber da konnte ich diesen Vergleich sehen zwischen dem Versöhnungstag und dem Laubhüttenfest. Er hat die Versöhnung kürzlich erlebt. Und er hat mir Texte geschrieben, die waren sehr lang, die waren sehr interessant. Und einen Satz, den fand ich so genial. Da sagt er, ich, Dennis Heckert, bin jetzt der Sohn von unserem Vater im Himmel. Er hat es angenommen. Er hat Vergebung erfahren. Nach jahrelangem Kämpfen hat er aufgegeben. Laubhüttenfest hat mehrere Bedeutungen. Wir sollen uns im Klaren sein, dass diese Laubhütte nicht ewig ist. Oder wer glaubt, dass diese Laubhütte länger hält als das Haus, was euer Vater oder du vielleicht selbst gebaut hat? Es ist ein Vergleich. Heute sehen wir in Großstädten, die Leute leben in einer Großstadt, in einer Wohnung. Sie bauen auf ihrem Balkon, auf der Terrasse eine Laubhütte auf und leben darin. Sie erinnern sich in dieser Zeit an Gottes Wege. An Gottes Wege, die er gegangen ist mit den Vorfahren. Wir können uns erinnern an die Befreiung. An die Befreiung als Sünder. Wir wurden herausgerufen aus dem Dreck, aus dem Schlamm dieser Sünde. Das Fest wird im tausendjährigen Reich gefeiert werden, wo alle Völker nach Israel pilgern werden und es feiern werden. Und wer nicht dahin kommen wird, steht geschrieben, sie werden den Segen von Gott nicht erhalten. Gott wird es nicht regnen lassen. Gott wird seinen Segen vor diesen Menschen verschließen. Mein und dein Leben steht für diese Laubhütte. Genauso vergänglich wie diese Laubhütte ist, sie wird heute hier wieder abgebaut. Wenn sie nicht abgebaut wäre, wären die Witterungen dafür verantwortlich. Sie wäre schnell marode, morsch und die Blätter dahin. Und genau das ist das Symbol für mein und dein Leben. Das Leben ist vergänglich. Es ist nicht ewig. Du solltest dir merken, alles, was du mitnehmen kannst, alles, was bleibend ist, ist das, was aus Gott geboren ist. Gott wohnte unter uns. Das Wort wurde Fleisch, damit wir seine Herrlichkeit sehen konnten. Vielleicht sitzt du in deiner Laubhütte mit ganz vielen netten und lustigen Menschen. Hab viel Spaß, coole Gespräche. Aber die Frage an dich lautet, ist Gott in deiner Laubhütte? Ist Gott in deiner Laubhütte anwesend? Ist Gott derjenige, der für das Rahmenprogramm in dieser Laubhütte zuständig ist? Kennt ihr den Strauß Lulav? Schon mal gesehen? Es ist ein Strauch, der immer wieder zu jedem Laubhüttenfest von den Israelis getragen wird. So wie wir es kennen bei einer Hochzeit, trägt wer den Blumenstrauß? Die Braut. Und so sehen wir auch dort, die Menschen laufen immer mit diesem Strauch herum. Und dieser Strauch besteht aus Zweigen und einer Frucht. Und jedes dieser verschiedenen drei Zweige hat eine Bedeutung. Einmal die Weide. Ich habe es mit Minus und Plus gekennzeichnet. Das Minus bedeutet, sie hörten das Wort nicht und sie taten es auch nicht. Die Myrrhe symbolisiert, sie hören das Wort Gottes und tun es aber nicht. Die Palme, sie hören es nicht, aber tun es. Und der Zitrone, sie hören es und sie tun es. Und da kam mir diese Bibelstelle in den Sinn, selig sind die, die mein Wort hören und danach tun. Wo würdest du dich hier einkategorieren? Bist du vergleichbar mit der Weide, mit der Myrrhe, mit der Palme oder mit diesem Zitronat-Zitrone? Diese Laubhütte erinnert mich auch an die Stelle an 1. Petrus 2,11. Da heißt es, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Enthaltet euch der fleischlichen Begierde, die gegen die Seele streiten. Der Schreiber schreibt uns hier an mit Geliebte. Er will uns nochmal wachrütteln und sagen, ihr seid nur Gäste und Fremdlinge hier auf Erden. Genauso wie damals in der Wüste war es einigen Israeliten klar, ich will in dieser Laubhütte nicht ewig leben. Ich habe ein Ziel. Gott hat mir eine Verheißung gegeben, das Land Kanaan. Und viele haben es vergessen. Sie kamen mit dieser Situation zurecht, mit dieser Laubhütte. Sie haben den Fokus verloren. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Wir müssen uns immer wieder im Klaren werden, wir sind Gäste und Fremdlinge. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Genauso wie damals das Volk glaubte und die eine nicht. Sie standen vor diesem verheißenen Land. Und die letzte Frage, die ich dir stelle, glaubst du an das Erbe, das Gott uns bereithält? Glaubst du an das Geheimnis, das Gott für uns bereitet hat? Glaubst du an die Verheißungen? Und ich möchte uns ermutigen, dass wir das, was damals sinnbildlich geschah, auch eingetroffen ist, genauso als Motivation, als Parallele ziehen für unser Leben. Wir erleben viele Dinge momentan, die einfach im Glauben passieren. Aber es wird der Moment kommen, wo wir das, was wir glauben, wirklich sehen dürfen. Da wünsche ich uns Gottes Segen beim Nachdenken. Ich lege zum Ende die Bibel hier auf den Tisch und da können wir die ganze Aufzählung sehen der Feste. Da sehen wir die Parallelen, was das Volk damals tun musste und auf was es gezielt hatte. Lass uns zum Ende aufstehen zum Gebet und ich werde beten.